Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Verband Angestellte Schweiz verlangt für seine Leute in der Metall- und Maschinenbranche nicht generell mehr Lohn, stattdessen sollen die Jobs erhalten bleiben. Die kirchlichen Hilfswerke fordern eine verstärkte und wirksamere Klimapolitik der Schweiz. Was geplant sei, reiche nicht aus. Der Widerstand gegen die Gesundheitsreform von US-Präsident Obama ist laut und heftig und rassistisch motiviert, sagt Ex-Präsident Jimmy Carter. Und das Tagesgespräch mit dem Neuen. Bundesrat Didier Burkhalter ist heute flächendeckend zu sehen. Um 13 Uhr ist er ausführlich zu hören. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ueli Zindl.
Die Arbeitnehmerorganisation Angestellte Schweiz verzichtet in der aktuellen Lohnrunde auf generelle Lohnforderungen. Im Vordergrund stünden die Sicherung der Arbeitsplätze, der Erhalt der Kaufkraft und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, teilt die Arbeitnehmerorganisation mit. Der befristete Verzicht auf generelle Lohnerhöhungen ist allerdings auch an Bedingungen geknüpft. So seien Lohnkürzungen nur dann tolerierbar, wenn Unternehmen in ihrer Existenz bedroht seien. Auch im Nationalrat ist die Mehrheit der Meinung, es brauche in der Schweiz kein zentrales Waffenregister. Ein entsprechender Vorschlag von SP und Grünen ist abgelehnt worden. Vor einer Woche hatte bereits der Ständerat die Forderung zurückgewiesen. Zur Begründung hieß es auch heute, in den Kantonen gebe es bereits Waffenregister, ein Zusammenschluss auf Bundesebene sei nicht nötig. Im Frühling hatten die SP und andere Organisationen eine Volksinitiative eingereicht, die unter anderem ein nationales Waffenregister fordert. Der Ständerat will wissen, wie gefährlich die übermäßige Nutzung des Internets und von Online-Spielen für die Jugendlichen ist. Er hat den Bundesrat beauftragt, einen entsprechenden Bericht ausarbeiten zu lassen, der aufzeigen soll, welche Vorbeugemaßnahmen möglich sind. Vor einem Jahr ging eine Studie der Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme davon aus, dass in der Schweiz etwa 70.000 Personen online süchtig sind. Das heißt, dass sie in der Freizeit mehr als 35 Stunden pro Woche auf Online-Spiele, Chats oder andere Internetseiten zugreifen. Die Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle fordern vom Bundesrat mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Kopenhagen ein stärkeres Engagement im Klimaschutz. Sie haben eine Petition eingereicht, die unter anderem fordert, dass arme Länder bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels finanziell unterstützt werden. Die Schweiz habe sich mit der Ratifizierung der Klimakonvention verpflichtet, sich am weltweiten Klimaschutz zu beteiligen. Der Zürcher Medienverlag Tamedia kann das Westschweizer Verlagshaus Edipress übernehmen. Die Wettbewerbskommission WEKO hat die Übernahme bewilligt. Sie argumentierte, Tamedia gewinne auf den meisten Märkten keine Marktanteile hinzu, denn die beiden Verlagshäuser seien auf verschiedenen Märkten tätig, Tamedia in der Deutschschweiz und Edipress in der Romandie. Die Mobiliarversicherung hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr um gut 50% gesteigert auf 154 Millionen Franken. An Prämien nahm die Mobiliar mit den Sachversicherungen fast 1,5 Milliarden Franken ein. Dieser Anstieg um fast 3% übertreffe das durchschnittliche Wachstum des Marktes deutlich, schreibt die Versicherung. Die Mobiliarversicherung profitierte im ersten halben Jahr davon, dass es zu keinen größeren Schäden kam. In Afghanistan hat Staatschef Hamid Karzai gefordert, den Betrugsvorwürfen nach der Präsidentenwahl nachzugehen. Betrug, falls es ihn gegeben haben sollte, müsse untersucht werden, und zwar fair und vorurteilslos, sagte Karzai in Kabul. Karzai sagte aber auch, er glaube fest daran, dass die Wahl rechtmäßig abgelaufen sei. Nach dem vorläufigen und weiterhin umstrittenen Endergebnis hat Karzai die absolute Mehrheit der Stimmen gewonnen. Bei einem Bombenanschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden mindestens 6 italienische NATO-Soldaten getötet. Rund 40 weitere Personen seien verletzt worden, berichtet das afghanische Gesundheitsministerium. Im deutschen Bundesland Bayern sind bei einem Anschlag auf ein Gymnasium mindestens 9 Schüler sowie der 19-jährige Täter verletzt worden. 3 Schüler und der Täter seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war der junge Mann am Morgen mit einer Axt und Brandsätzen bewaffnet in die Schule gekommen. Er wurde später festgenommen. Zwischen Rümikon und Kaiserstuhl im Kanton Aargau haben Kupferdiebe auf der SBB-Linie ein Erdungskabel abmontiert. Das Kabel, das parallel zur Fahrleitung läuft, dient laut der SBB dazu, die Masten zu erden. Die Diebe hätten unter Lebensgefahr gehandelt, beim Zerschneiden sei das Kabel auf die Fahrleitung gefallen und habe einen Kurzschluss verursacht. In der Folge kam es zu einer Störung im Bahnverkehr.
Die spannende Bundesratswahl ist gut 24 Stunden her. Man hat einmal drüber geschlafen, etwas Distanz gewonnen. Es ist der Tag danach, bei den Freisinnigen, denen die SVP kräftig zum Glück verholfen hat. Und es ist der Tag danach für den Mann auf allen Frontseiten. Didier Burkhalter, der neue Bundesrat, ist Gast im Tagesgespräch. Weitere Stichworte: Lohnherbst. Die Angestellten der Industrie wollen nicht mehr Geld, sondern sicherere Jobs und Stellen. Rassismusdiskussion. Ex-US-Präsident Carter wirft Gegner von Barack Obama rassistische Motive vor. Klimawandel. Gerechterweise müsste die kleine reiche Schweiz gleich viel dagegen tun wie das große Indien, sagen Schweizer Hilfswerke. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Peter Paul and Mary haben Bob Dylans Lied vor langer Zeit zur Hymne gemacht. Jetzt ist Mary Travers gestorben. The answer is blowing in the wind. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.342 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 52,02 gehandelt. Der Dollar zu einem Franken 0,323. Das Wetter. Im Norden hat es viele Wolken und besonders im Nordosten fällt immer wieder Regen. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig bei 22 Grad. Am Nachmittag kann es aber in den Bergen einzelne Schauer geben. Am Freitag liegt über dem Flachland lange Zeit Hochnebel, sonst ist es häufig sonnig. Am Samstag ziehen neue Wolken auf, welche besonders im Westen und Süden Regen bringen. Am Sonntag ist es wechselhaft und zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 19 bis 24 Grad. Verkehrsinfo, die Ressort 12.37 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Dietikon und dem Barecktunnel Stau nach einem Unfall. Daher stockender Verkehr in der Gegenrichtung zwischen der Verzweigung Birrfeld und Wettingen-Ost. Auf der A3 Richtung Basel zwischen Frick und Aiken stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. In der Region Zürich stockender Verkehr auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern sowie stadteinwärts zwischen Zürich-Altstetten und Zürich-Hartum.
Quer durchs Land beziehen die Arbeitnehmerorganisationen Stellung für den diesjährigen Lohnherbst. Der Gewerkschaftsbund forderte bereits vor Wochen 1,5 bis 2% mehr Lohn. Ähnlich auch Travailleuse, die zweite große Gewerkschaft der Schweiz. Einen anderen Akzent setzt nun der Verband Angestellte Schweiz, der vor allem Angestellte in der Industrie vertritt. Er sagt, lieber Stellen erhalten, statt die Löhne zu erhöhen. Dagmar Zumstein.
Es ist kein gewöhnlicher Lohnherbst. Die Wirtschaftskrise hat die Schweiz im Griff. Vor allem die Industrie leidet. Vielerorts herrscht Kurzarbeit oder Stellen werden gestrichen. Deshalb sei es ein schlechter Zeitpunkt für die Arbeitnehmervertreter, um für höhere Löhne zu feilschen, sagt Stefan Studer, Geschäftsführer der Arbeitnehmerorganisation Angestellte Schweiz.
In der jetzigen einschneidenden Wirtschaftskrise stehen für die Angestellten Schweiz nicht die Löhne im Vordergrund. Es geht um die Sicherung der Arbeitsplätze, es geht um die Sicherung der Einkommen und um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Dass sich die Arbeitsbedingungen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie in absehbarer Zeit verbessern, ist fraglich. Denn in Zeiten der Krise und Kurzarbeit haben Studers Forderungen wie zum Beispiel nach gesundheitsfördernden Massnahmen am Arbeitsplatz oder mehr Weiterbildungsangebote kaum Platz. Weiter betont Studer, dass auch eine Lohnreduktion absolut inakzeptabel wäre und wenn man jetzt schon auf Lohnerhöhungen verzichtet, seien diese nur zeitlich begrenzt.
Für diesen vorläufigen Lohnverzicht gibt es gute Gründe. Jetzt geht es um die Solidarität unter den Arbeitnehmern, um das Vertrauen zwischen Arbeitgeber Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jetzt geht's um die Zukunft des Werkplatzes Schweiz.
Und dafür stellen sich die Angestellten Schweiz gut mit den Unternehmen und Arbeitgeberorganisationen. Nur so könne die Krise überwunden und der Werkplatz Schweiz erhalten werden. Das sehen viele Gewerkschaften anders. Die grossen Gewerkschaften des Landes forderten bereits vor Wochen konkrete Lohnerhöhungen von bis zu 2%. Denn mehr Lohn heisst mehr Kaufkraft, so der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse. Und nur mit mehr Geld in der Tasche werde die Rezession nicht noch schlimmer. Dass es in der Industrie im kommenden Jahr doch noch zu Lohnverhandlungen kommen könnte, schließt der Verband Angestellte Schweiz nicht kategorisch aus. Nochmals Geschäftsführer Stefan Studer.
Sobald der Aufschwung in Fahrt kommt, soll eine Erhöhung der Löhne verhandelt werden. Lohnverhandlungen müssen nicht immer im Herbst stattfinden. Wenn wir zum Beispiel in einem halben Jahr sehen, dass es aufwärts geht, werden wir Lohnverhandlungen einfordern.
Denn der Abwärtstrend in der Industrie sei gestoppt, ist Studer überzeugt. Der Aufschwung sei zwar noch nicht wirklich in Griffnähe, aber doch absehbar. Doch trotz weniger düsteren Aussichten, der Spielraum für die Lohnrunde 2010 ist gering.
Auch am Tag nach der Bundesratswahl ist die Erleichterung und Freude groß bei den FDP-Liberalen. Mit Didier Burkhalter konnten sie ihren zweiten Bundesratssitz verteidigen. Doch Illusionen macht man sich bei den Freisinnigen nicht. Beim nächsten vakanten FDP-Sitz beginnt der Kampf um den zweiten Sitz. Von neuem Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die internen Kritiker sind verstummt. Die Rennleitung rund um Fulvio Pelli habe ihre Sache bei der gestrigen Bundesratswahl durch und durch richtig gemacht.
Das ist ganz sicher ein Erfolg von Fulvio Pelli,
sagt beispielsweise FDP-Nationalrätin Doris Fiala, und ihr Parteikollege Philipp Müller ergänzt.
Wir sind selber überrascht, wie gut sogar das Ganze gespielt hat. Also aus dieser Sicht muss er erleichtert sein und er steht stabil in seinen Schuhen.
Pelli wird seine Partei darum auch in die wichtigen Wahlen im Herbst 2011 führen können. Für Pelli ist klar, einen weiteren Wählerschwund gibt es nicht, weil die FDP-Liberalen ihren zweiten Bundesratssitz auch gestern mit der arithmetischen Konkordanz begründeten, sagt Pelli heute.
Unser Ziel ist, das Wähleranteil zu erhöhen.
Die Karten würden erst 2011 neu gemischt, stellt Pelli klar. Bis dahin solle niemand der anderen Parteien, weder die Grünen noch die SVP, auf einen FDP-Sitz spekulieren. Wer keinen, ein oder zwei Bundesratssitze erhalte, dies entscheide allein der Wähleranteil, so Pelli.
Das ist in den Händen der Bevölkerung viel mehr als in den Händen der Politiker, die in Bern gewählt werden.
Doch der FDP-Präsident muss vielleicht doch schon früher eine Verteidigungslinie aufbauen, als ihm lieb ist, also vor der Gesamterneuerungswahl 2011. Dann nämlich, wenn der angeschlagene FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz vorzeitig zurücktreten sollte. Was dann, Fulvio Pelli?
Sie wissen, dass ich habe gelernt, Hypothesen kommentiert man nicht. Es wird keinen Rücktritt von Herrn Merz in dieser Legislatur geben. Das ist unser Wunsch.
Und weil es eben nur ein Wunsch ist, versuche die Partei Hans-Rudolf Merz, der seine politische Zukunft mit der Libyen-Frage verknüpft hatte, zum Bleiben zu motivieren. Das bestätigt Philipp Müller, der im Parteivorstand sitzt.
Selbstverständlich ist das so, dass wir ihn zu motivieren versuchen. Er steht ja im Trommelfeuer, auch der Medien, aber nicht nur. Und es gibt keinen objektiven Grund zurzeit, wo man wirklich sagen kann, hier hat Merz einen brutalen Fehler gemacht.
In der Libyen-Affäre solle und müsse erst einmal die Geschäftsprüfungskommission Klärung schaffen, so Müller, bevor man über einen Rücktritt diskutiere. Die FDP-Liberalen könnten an einem vorzeitigen Rücktritt von Hans-Rudolf Merz auf jeden Fall kein Interesse haben, erklärt Müller weiter.
Es ist völlig klar, ein Einzelrücktritt von Merz würde natürlich Begehrlichkeiten wecken, auch im Sinne der Konkordanz. Die Grünen würden eine Kandidatur anmelden, das ist völlig klar, auch die SVP. Es gäbe wirklich dann ein totales Jekami. Und diese Situation ist ungemütlich und vor allem im Sinne einer gewissen Stabilität ist ein Rücktritt von Herrn Merz absolut obsolet.
Trotzdem, es fällt immer wieder ein Name im Fall, dass der Appenzeller Merz das Handtuch trotzdem früher werfen sollte. Der Ostschweizer Sitz könnte dann Karin Keller-Sutter verteidigen.
Pascal Krauthammer. Der neue FDP-Bundesrat Didier Burkhalter ist um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Barack Obama ist der erste US-Präsident mit schwarzer Hautfarbe. Doch diese Tatsache hat er selber nie besonders betont, weder im Wahlkampf noch nun, da er im Amt ist. Obama sieht sich vielmehr als erster Präsident in einer neuen, nachrassistischen Ära. Dennoch wird Obamas Hautfarbe jetzt zum Thema. In der immer gehässiger geführten Diskussion um die Gesundheitsreform seien auch rassistische Motive spürbar. Dies sagte Ex-Präsident Jimmy Carter und löste damit eine breite Diskussion aus. USA-Korrespondent Max Ackermann.
In der Debatte um die Gesundheitsreform fliegen die Fetzen.
Is exactly the things that Obama's doing are the exact things that Hitler did. If you do some homework and do some studying, you can see he's a radical communist. And he's a basic Muslim.
Dirty thief! Sure should be enough. Dirty!
Als dreckiger Dieb, Sozialist und Kommunist wird der Präsident beschimpft und sogar mit Hitler verglichen. Entgleisungen nicht nur von ein paar Fanatikern auf der Straße. Selbst im Parlament geschah letzte Woche noch nie Dagewesenes. Mit «Sie lügen» unterbrach der republikanische Abgeordnete Joe Wilson die Rede von Präsident Obama zur Gesundheitsreform.
Would not apply to those who are here illegal.
Wilson stammt aus South Carolina, ein Politiker, der sich einst dafür einsetzte, dass die Fahne der Südstaatenarmee aus dem amerikanischen Bürgerkrieg am Parlamentsgebäude gehisst werden kann. Sie habe bei Wilsons Ausbruch ein Wort gehört, das er gar nicht gesagt habe, schrieb tags darauf die Kolumnistin Maureen Dowd in der New York Times. Nicht nur «You lie, du lügst», sondern «You lie, boy», so wie ein weißer Herr zu seinem schwarzen Diener spricht. Und Maureen Dowd ist nicht die Einzige, die in der gehässigen Debatte Rassismus ausmacht. Ex-Präsident Jimmy Carter sieht's genauso.
An overwhelming portion of the intensely demonstrated animosity toward President Barack Obama is based on the fact that he is a black man.
Ein großer Teil der Ablehnung, die Präsident Obama entgegenschlage, sei mit der Tatsache zu erklären, dass er ein schwarzer Mann sei, ein Afroamerikaner, sagte Jimmy Carter im Fernsehsender NBC. Er, Carter, stamme selber aus dem Süden und wisse, dass Rassismus noch immer existiere.
Racism inclination still exists. And I think it's bubbled up to the surface.
Jetzt dringe er wieder an die Oberfläche, weil viele Weiße der Überzeugung seien, dass kein Afroamerikaner dieses großartige Land führen könne.
To lead this great country.
Die Äußerungen des bald 85-jährigen früheren Präsidenten sorgen in den USA für ziemlich viel Wirbel. In Talkshows und Nachrichtensendungen wird diskutiert, ob und wie stark rassistisch die USA noch immer seien. Und auch die Leserbriefspalten der Zeitungen sind voll. Einer hätte das mit Sicherheit lieber ganz anders gehabt. Präsident Obama hat die Rassenfrage bisher möglichst wenig angesprochen. Durch seinen Sprecher Robert Gibbs ließ er ausrichten, er glaube nicht, dass die Kritik an den Reformplänen von seiner Hautfarbe beeinflusst sei.
The president does not believe that criticism comes based on the color of his skin.
Eines ist aber klar, knapp 8 Monate nach der festlichen Amtseinsetzung von Präsident Obama ist das Land tief gespalten und eine Kluft führt auch den Rassengrenzen entlang.
Dass etwas getan werden muss gegen den weltweiten Klimawandel, darüber sind sich nicht nur Experten, sondern auch die meisten Politikerinnen einig. Wie viel getan werden muss in den einzelnen Ländern, da allerdings gehen die Meinungen auseinander. Einen radikalen Vorschlag, wie viel die Schweiz tun müsste im Kampf gegen die Klimaerwärmung, machen jetzt die Hilfswerke der Kirchen. Klar ist, viel mehr als der Bundesrat geplant hat. Dominik Meyer berichtet.
Von Klimagerechtigkeit sprechen die christlichen Hilfswerke Fasten, Opfer und Brot für alle. Die reichen Staaten sollten die Hauptlast tragen im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. Je mehr arme Menschen in einem Land lebten, desto weniger müsse das Land beitragen zum Kampf gegen den Klimawandel. Denn die ärmsten Länder sollten sich zunächst entwickeln dürfen, sagt Sivan Karta vom Stockholm Environment Institute. Er vertritt ein weltweites Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen.
We need to figure out how to share the burden
Es gehe um einen Weg, die Last so zu verteilen, dass die Armen auf der Welt nicht zusätzlich belastet würden. Nach diesem Konzept sollte die Schweiz genauso viel leisten wie ganz Indien. Konkret müsste die Schweiz ihren CO2-Ausstoß innerhalb 10 Jahren um 40% reduzieren gegenüber dem Stand von 1990. Zusätzlich müsste die Schweiz massiv den Klimaschutz im Ausland finanzieren. 500 Franken pro Kopf und Jahr dürfte dies kosten, schätzt Sivan Karta.
We think people desperately need to see these numbers.
Die Menschen müssten diese Zahlen unbedingt sehen, sagt Sivan Karta. Sie müssten verstehen, dass das, was die Politik bislang als realistisch betrachte, niemals ausreiche, um das Problem des Klimawandels zu lösen. Tatsächlich, die Forderungen von Fastenopfer und Brot für alle sind weit weg von der Realität. Der Bundesrat will den CO2-Ausstoß um höchstens 30% senken und dies erst noch bis zur Hälfte mit Projekten im Ausland. Wie viel die Schweiz darüber hinaus zahlt für den Klimaschutz in der armen Welt, das hat der Bundesrat noch nicht entschieden. Im Dezember an der UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen werden diese Zahlungen von Nord nach Süd ein Knackpunkt sein. Am Tisch der Hilfswerke heute in Bern saß Lucrezia Meyer-Schatz. Sie ist Präsidentin des Stiftungsforums Fastenopfer und CVP-Nationalrätin. Wie realistisch sind ihre Maximalforderungen?
Wir haben aufgezeigt, was es braucht. Das können wir im jetzigen Zeitpunkt innenpolitisch nicht realisieren. Wir haben die Analysen aufgezeigt, was es brauchen würde. Und es muss jeder und jede einen Beitrag dazu leisten.
Ein Erfolg wäre es schon nur, wenn der Bundesrat an seinen heutigen Zielen festhalte, sagt Lucrezia Meyer-Schatz als Realpolitikerin. Selbst dafür brauche es harte Maßnahmen, die alle treffen.
Ich bin überzeugt, dass die CO2-Abgabe ein Muss ist, auch auf Treibstoff.
Das hieße eine Abgabe von 20, 30 Rappen pro Liter Benzin. Der politische Widerstand ist gross in der Schweiz. Überhaupt, die Klimapolitik überall auf der Welt sei weit entfernt von den Forderungen der UNO-Wissenschaftler, sagt auch Sivan Karta vom Stockholm Environment Institute. Ein Blick zurück in die Geschichte stimme ihn aber optimistisch.
I think things can change remarkably in 20 years.
Er denke, die Dinge könnten sich stark ändern innerhalb von 20, 30 Jahren. Das habe sich zum Beispiel bei der Rolle der Frau gezeigt und beim Frauenstimmrecht. Solche Veränderungen seien häufig innerhalb kurzer Zeit möglich geworden.
Eine Abstimmung sorgt im Vorfeld für Schulterzucken und Kopfschütteln. Schulterzucken bei den vielen Schweizerinnen und Schweizern, die gar nicht wissen, worüber sie da genau abstimmen und schon gar nicht, was sie denn eigentlich stimmen sollen. Und Kopfschütteln bei den anderen, weil am 27. September in der Volksabstimmung etwas abgeschafft werden soll, was es noch gar nicht gibt, nämlich die Allgemeine Volksinitiative. Elmar Plotzer zu einer seltsamen Volksabstimmung.
Es war gut gemeint. Wer eine Volksinitiative lanciert, müsste sich nicht mehr mit der juristischen Formulierung eines Verfassungstextes herumschlagen, sondern könnte ganz einfach ein Anliegen formulieren. Zum Beispiel, es soll keine Tierversuche mehr geben oder bei staatlichen Dienstleistungen müssen Schweizer bevorzugt werden. Würde das Anliegen in der Volksabstimmung gut geheißen, müsse sich nachher das Parlament um die Details kümmern und einen Verfassungsartikel oder einen Gesetzestext ausarbeiten. Klingt gut, funktioniert aber nicht, sagt SVP-Nationalrat Rudolf Joder.
Man hat festgestellt bei der Konkretisierung der allgemeinen Volksinitiative, dass sie letztlich nicht umsetzbar ist, dass sie also toter Buchstabe bleiben würde.
Denn wenn National- und Ständerat sich nicht auf einen Gesetzestext einigen könnten, dann wäre das Anliegen vom Tisch. Volksabstimmung hin oder her.
Das ist dann sehr unbefriedigend für die Initianten. Sie haben 100.000 Unterschriften oder noch mehr gesammelt und müssen dann zuschauen, wie ihr Begehren, ihr Projekt eigentlich stillschweigend beerdigt wird.
Vor 6 Jahren waren ganz andere Worte zu hören. Die Politik hatte die allgemeine Volksinitiative als kluges Instrument gepriesen und das Volk hatte die Idee mit einer 70% Mehrheit an der Urne unterstützt. Jetzt wollen die Politiker von links bis rechts die allgemeine Volksinitiative schon wieder abschaffen. Und das, bevor dieses Instrument auch nur ein einziges Mal genutzt werden konnte. Nur ein Parlamentarier wehrt sich dagegen, CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger aus Luzern. Er wirft seinen Parlamentskollegen vor, sie hätten sich nie richtig bemüht, die Idee der allgemeinen Volksinitiative in die Praxis umzusetzen.
Die Bundesverwaltung, speziell das Justizdepartement unter Herrn Bundesrat Blocher, die haben die allgemeine Volksinitiative nie gewollt. Und dann haben sie eine komplizierte Vorlage gemacht. Das Parlament ist darauf eingefallen.
Das sei schade, sagt Rudi Lussenberger, denn die allgemeine Volksinitiative könne durchaus Vorteile bringen. Gewisse Anliegen ließen sich einfacher umsetzen.
Mit der allgemeinen Volksinitiative haben wir Gewähr, dass wir bei sämtlichen Vorlagen, die aus einer Initiative herauskommen, das allgemein verbindliche und zwingende Völkerrecht einhalten.
Genau das sei bis jetzt ohne die allgemeine Volksinitiative vielfach ein Problem gewesen, zum Beispiel bei der Verwahrungsinitiative. SVP-Nationalrat Rudolf Joder lässt sich von diesen Argumenten nicht überzeugen. Bei einer allgemeinen Volksinitiative sei die Umsetzung genauso schwierig, wenn nicht sogar schwieriger. Er räumt aber ein, dass das Parlament bei der Diskussion um die allgemeine Volksinitiative keine glückliche Figur abgibt. Zuerst wird ein Volksrecht eingeführt und bevor es wirklich gültig ist und jemand davon Gebrauch machen kann, wird es wieder abgeschafft.
Das ist ganz klar ausgedrückt ein gesetzgeberischer Betriebsunfall, der hier passiert ist. Es ist am besten, dem Schweizer Volk klipp und klar zu sagen, wir haben uns getäuscht, die Vorlage muss wieder aus der Verfassung gestrichen werden. Es hat keinen Sinn, ein Volksrecht in der Verfassung festzuschreiben, das gar nicht angewendet werden kann.
Jetzt bleibt aber abzuwarten, ob die Stimmbürger am 27. September bei diesem Manöver mitmachen werden.
Mary Travers, eine Ikone der amerikanischen Folkmusik der 60er Jahre, ist gestorben. Ihre größten Erfolge feierte sie als zentrales Mitglied des Trios Peter, Paul and Mary und mit einem Lied, das noch heute an keinem Lagerfeuer fehlen darf. Eric Facon.
1963 war Bob Dylan ein aufstrebender junger Sänger mit zwei Schallplatten. Außerhalb der Folkmusik-Szene kannten ihn noch die wenigsten. Peter, Paul and Mary waren damals schon etablierte Größen. Das Trio der beiden Gitarristen und Sänger Peter Yarrow und Noel Stokey, die sich um die Sängerin Mary Travers vereinten, hatten schon einen riesigen Hit gelandet, If I Had a Hammer. Doch dann folgte ihr größter Erfolg. Das Trio hatte auf Dylans zweitem Album ein Lied entdeckt, das die drei kaum einen Monat später dann aufnahmen, Blowin' in the Wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free?
Blowin' in the Wind wurde zum größten Hit für Peter, Paul und Mary. Und damit ebneten die drei Bob Dylan den Einstieg ins große Geschäft der Hitparade. Das Lied traf den Nerv der Zeit. Peter, Paul und Mary hatten hinter der kratzigen Stimme Dylans eine großartige Melodie ausgemacht. Eine Melodie mit großer Eignung für Versammlungen am Lagerfeuer. Und dazu einen pazifistischen Text, der zur Aufbruchsstimmung der 60er Jahre passte.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Dieses Blowin' in the Wind allein genügt, um Peter, Paul und Mary einen Ehrenplatz in der Geschichte der populären Musik zu verschaffen. Da war aber noch mehr. Peter, Paul und Mary, das Trio mit zwei Männern und einer singenden Frau, ein Format, das später oft kopiert wurde, nicht zuletzt in der Schweiz von Peter, Sue und Mark. Im Zentrum des Interesses aber war die Sängerin zwischen den beiden Männern mit ihren akkurat gestutzten Bärten. Mary Travers wurde zur unwahrscheinlichen Stilikone an einer Zeit, in der die Lebensweise der Eltern in Frage gestellt wurde. Sie war kein Hippie-Mädchen. In ihrem hochgeschlossenen schwarzen Kleid sah sie aus wie ein Überbleibsel der Existenzialistenbewegung der 50er Jahre. Eine schöne Frau mit langem blonden Haar, mit Intelligenz, mit Talent und vor allem einer Gesinnung. So werden zwei Lieder von Mary Travers und ihren beiden Begleitern überleben. Das besagte Blowin' in the Wind und If I Had a Hammer. Zwei Lieder zum Mitsingen und Mitschunkeln, aber auch zwei Lieder zum Mitdenken über den Krieg und den Rassismus.
If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land. I'd a hammer out of danger, I'd a hammer out of warning, I'd a hammer out of love between my brothers and my sisters.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.